Der Monat August beginnt mit amerikanischen Vergeltungsangriffen gegen Militärstützpunkte und Nachschubbasen in Nordvietnam. In Berlin wird mit einer Stunde der Stille, der Errichtung der Mauer und der 105 Toten, die sie forderte, gedacht. Und Frankreich feiert 5 Tage lang die 20. Wiederkehr des Tages, an dem es von deutschen Truppen befreit wurde. Und in Deutschland offenbart der das ganze Jahr über andauernde Auschwitz-Prozess zweierlei. Die Details eines Systems, das Massenmord administrativ betrieb und die monotone Antwort der Täter, davon haben wir nichts gewusst. Und weil es in diesem August 25 Jahre her ist, dass der Zweite Weltkrieg ausbrach und jene Mordmaschinerie in Bewegung gesetzt hat, soll festgehalten sein, was der Publizist Burkhard Freudenfeld eben aus diesem Anlass gesagt hat.
Was hatte geschehen müssen, dass sich ein Volk seinen nationalen Selbstmord verschreibt? Ein Volk, das gemeinhin so wenig wie andere aus Verbrechern oder Schwachsinnigen besteht. Was wurde hier an Intelligenz, an Anstand, Mut und Energie dienstbar gemacht, um für sich selbst und für andere ein Inferno in Szene zu setzen, dessen einziger noch erträglicher Sinn im Scheitern zu erkennen ist? Natürlich, wir sprechen heute vom Ende her. Wir kennen die Folgen und wir beginnen die inneren Zusammenhänge genauer zu erfassen. Es wäre töricht und anmaßend zugleich, von jedem Bürger oder auch nur von ihrer Mehrzahl im Jahre 1939 nachträglich die Voraussicht zu verlangen, dass er das alles doch hätte ahnen oder gar wissen müssen. Fast jeder von uns, gleich wo er sich damals innerlich oder äußerlich befand, hat das volle Ausmaß aller Taten und Untaten in jenen Jahren sich überhaupt erst allmählich vor Augen führen können. Ob er das dann allerdings tat, als es nicht mehr um eine persönliche Gefahr, sondern nur noch um das Eingeständnis von mitunter allzu leichtfertigen Täuschungen und Irrtümern ging, das wiederum wird über das Schicksal unserer Gegenwart und die Gefahr ihrer Versuchungen entscheiden.
Nun, nur der weiß, dass die Gewohnheit an das Phlegma Gefahr mit sich bringt, wird das begreifen. Und nur eine sittliche Gesinnung wird dieses immer lauter werdende, man muss doch einmal vergessen und an die Zukunft denken, so zu übersetzen imstande sein, wie es mit der Menschenwürde und dem Teil der Geschichte, in dem sie in den Staub getreten wurde, zu vereinbaren ist. In einer Feierstunde zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus spricht der DGB-Vorsitzende Ludwig Rosenberg auch vom Vergessen.
Sie sagen vielleicht, warum immer wieder daran denken? Warum immer im Vergangenen beharren? Lasst uns doch in die Zukunft denken. Das Vergangene ist vorbei. Jawohl, wir wollen an die Zukunft denken. Wir stehen hier nicht wie an traditionellen Heldengedenkstätten, wo nur allzu oft Tod und Mord verherrlicht werden. Wir stehen hier, weil wir es ernst, todernst meinen, mit unserer heiligen Pflicht, Mensch zu sein, Mensch zu bleiben, was auch immer geschehe und wo auch immer es geschehe. Den Bruder zu schützen vor Niedertracht und Gewalt, die Freiheit zu verteidigen, konzessionslos und unbeirrt, und es kommenden Geschlechtern zu ersparen, dass sie an solchen Städten Grenzen niederlegen müssen und die Schatten der Vergangenheit ihnen zuruft. Kain, wo ist dein Bruder?
Auschwitz-Prozess, Prozess Wolf, Euthanasie-Prozess und viele andere in gleicher Sache sind Stationen eines Jahres, die geeignet sind, jene Verjährungsfrist für NS-Verbrechen, die im nächsten Jahr ablaufen soll, zu überdenken. Und Mitglieder aller Parteien haben ernsthaft nachgedacht. Zunächst aber bleibt es bei dem Aufruf der Bundesregierung, den Pressechef von Haase bekannt gibt.
Entschlossen, nationalsozialistisches Verbrechen zu sühnen und verletztes Recht wiederherzustellen, fordert die Regierung der Bundesrepublik Deutschland angesichts der Tatsache, dass die Verjährung der vor dem 9. Mai 1945 begangenen Verbrechen aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht verlängert werden kann, nunmehr alle Regierungen, Organisationen und Einzelpersonen im In- und Ausland auf, in ihrer Hand befindliches Material über Taten und Täter, die bisher in der Bundesrepublik noch nicht bekannt sind, im Original, in Ablichtung oder auf Mikrofilm der Zentralstelle der Landesjustizverwaltung zur Verfolgung nationalsozialistischer Gewalttaten in Ludwigsburg, Schorndorfer Straße 28, unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Alle Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland nehmen für die Zentralstelle bestimmte Materialien zur Weiterleitung entgegen.
September. Chruschtschow nimmt die Einladung Bonns an, aber ein Giftgasanschlag auf den Abhörspezialisten der deutschen Botschaft in Moskau, Horst Schwirkmann, drückt die Stimmung auf den Gefrierpunkt. Die Einladung wird nicht zurückgenommen. In Berlin endet ein 9 Monate währendes Tauziehen zwischen Senatsrat Korber und Zonenstaatssekretär Wendt mit der Unterzeichnung des zweiten Passierscheinabkommens. Es sichert die Position des Westens juristisch ab, was freilich die Zone nicht hindert, von einem staatlichen Abkommen zu sprechen. Die Zonenvolkskammer wählt als Nachfolger des verstorbenen Ministerratsvorsitzenden Otto Grotewohl Willi Stoff, der versichert,
dass ich stets meine ganze Kraft dafür einsetzen und bemüht sein werde, im Sinne des von uns allen hochgeschätzten, verstorbenen Vorsitzenden des Ministerrates Otto Grotewohl, die von ihm seit Bildung der Regierung im Jahre 1949 geleistete Arbeit im Kollektiv des Ministerrates fortzusetzen.
Und in der Bundesrepublik feiert die SPD ihren Wahlsieg in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Ihre Taktik, und dazu gehört die Unterstützung Heinrich Lübkes bei dessen Wiederwahl zum Bundespräsidenten, zahlt sich aus. Schließlich wird im September die dritte Konzilsperiode eröffnet, die neben anderen wichtigen Erklärungen auch das jüdische Volk von der Schuld am Tode Christi freispricht. Dennoch wurden trotz mancher Erfolge entscheidende Reformen in letzter Minute verhindert. Das Dekret über den Ökumenismus aber hat den Bruderkuss zwischen Papst und ökumenischem Patriarchen Inhalt gegeben. Paul VI. Hat die Beziehungen zur nichtchristlichen Welt durch seine Indienreise am Jahresende weiter aktiviert und entkrampft. Von den Nobelpreisträgern, die in diesem Monat bekannt gegeben werden, seien 3 erwähnt. Den Friedensnobelpreis erhält der Negerpfarrer Dr. Martin Luther King, den für Medizin Professor Lünen aus München und den für Literatur Jean-Paul Sartre. Der aber lehnt die Annahme des Preises ab, weil er meint, ein Schriftsteller sollte sich nicht in eine Institution verwandeln lassen, selbst wenn es wie hier unter den ehrenvollsten Bedingungen geschehe. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels nimmt im September der französische Philosoph Gabriel Marcel entgegen.
Ich wäre froh, glauben zu dürfen, dass mein Werk, dessen Bedeutung und Wert für mich Gegenstand eines ständigen Fragens ist und bleibt. Je mehr ich mich dem Ende nähere, zu dem Werke des Friedens, das in meinen Augen das bei weitem Kostbarste ist, etwas, und sei es auch nur so wenig, beigetragen hätte. Es genügt nicht zu sagen, dass Friede ein Gut ist. Man muss vielmehr erklären, dass er die Grundbedingung für alles wahrhaft Gute ist. Und ich glaube, dass wir alle heute mit Abscheu den Gedanken verwerfen müssen, dass der Krieg eine ihm eigentümliche Fruchtbarkeit besäße. Die Anwendung der Vernichtungswaffen, die wir mit Entsetzen und Verzweiflung erlebt haben, hat zumindest ganz deutlich gemacht, dass der Krieg etwas von Grund aus Böses ist. Und zwar, im Gegensatz zu dem, was, wenn schon nicht Hegel und Nietzsche selbst, so doch wenigstens eine große Anzahl ihrer Jünger verkündet haben.
Einer dieser Jünger ist der General A.D. Bötticher, der in diesem Jahr den denkwürdigen Satz in einer Fachzeitschrift niederschrieb, ein gut geführter Krieg ist wie eine große Symphonie. Oktober. Zum ersten Male werden Olympische Spiele auf asiatischem Boden ausgetragen. Aus dem Taumel der Rekorde geht Amerika als erste Sportnation hervor, aber auch die Deutschen schlagen sich erfolgreicher, als man erwartet hatte. Mit Willi Holdorf, dem Sieger im Zehnkampf, erringt Deutschland einen Sieg, der nur noch vergleichbar ist mit dem Mann, der für Äthiopien zum zweiten Male den Marathonlauf gewinnt. Die letzten Sekunden im Stadion von Tokio schildert Gerd Mehl.
Wie er dem Stadion entgegenläuft, wie er dem Ziel entgegenläuft, vielleicht im schnellsten Marathonlauf, den es jemals gegeben hat. Er läuft wie ein Junger die letzten Schritte zum Ziel und zerreißt das Zielband, reißt die Hände hoch und dann geht er von der Bahn, als wenn nichts gewesen wäre, als wenn er gerade einen Spaziergang hinter sich gebracht hätte. 40 Tage erst ist es her, dass er eine schwere Operation überstanden hat. Und schon wieder ist er in dieser Form. Und noch ist nicht der Nächste da. Und Bikila macht erst einmal ein paar Freiübungen, zeigt dem Publikum, dass er noch körperlich fit ist, legt sich auf den Rücken, fährt Rad, seine weißen Schuhe leuchten auf. Sicherlich ist er stolz diesmal, dass er Schuhe trägt. Damals in Rom, da passten ihm die Schuhe noch nicht. Da schmerzten ihm die Füße, wenn er Schuhe anzog.
Während in Tokio eine gesamtdeutsche Mannschaft bemüht ist, die gemeinsame Sprache zu sprechen, paradiert die Zonenarmee vorbei an Walter Ulbricht, den 15. Jahrestag der DDR zu feiern. Die Sprache, die uns aus Ostberlin erreicht, klingt so.
Die Offiziersschulen der Landstreitkräfte, der Luftstreitkräfte, Luftverteidigung und dort hinten jetzt auf den Markt-Engels-Platz kommend marschieren die blauen Jungs, die Volksmarine. Die Jungen in Waffen hier, in entschlossener, disziplinierter Haltung, als wollten sie vor Tausenden ihren Fahneneid wiederholen. Ich schwöre der DDR, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen. Ich schwöre, an der Seite der Sowjetarmee und der mit uns verbündeten sozialistischen Armeen als Soldat der nationalen Volksarmee jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen. Immer wieder spontan reagieren die Tribünen. Berlin klatscht Beifall, Dank und Anerkennung den Ehrenformationen unserer nationalen Volksarmee. Vom Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, von den Mitgliedern des Zentralkomitees der SED, von den Persönlichkeiten von Partei und Regierung.
Das einzig Positive dieses Ereignisses ist die weitere Entlassung politischer Häftlinge aus den Zonenzuchthäusern, unter ihnen Wolfgang Harich. Am 12. Oktober meldet Radio Moskau, was dem etwas verblassten Weltraumprestige der Sowjetunion zu neuem Glanz verhilft.
Hier ist Moskau. Das heute in der Sowjetunion gestartete dreifädige lenkbare Raumschiff Vostok setzt erfolgreich seinen Flug fort. Im Raumschiff befinden sich der Fliegeringenieur Wladimir Komarow, der Arzt und Kosmonaut Boris Jegorow und der wissenschaftliche Mitarbeiter Konstantin Feofistow. Von Bord des Raumschiffs Vostok gesandten die Kosmonauten an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und an die Sowjetregierung einen Funkspruch, in dem sie mitteilen, dass das Befinden ausgezeichnet ist, die Systeme des Raumschiffs normal funktionieren und der Flug erfolgreich verläuft.
Und vom Boden aus spricht Staatschef Chruschtschow mit seinen Kosmonauten.
Dass bei Ihnen alles in Ordnung ist und Sie sich wohlfühlen. Ich wünsche Ihnen Erfolg. Bitte Ihren Kameraden Konstantin Feofistow und Boris Jegorow Grüße und gute Wünsche von mir und Anastas Iwanowitsch Mikoyan auszurichten.
Das ist die letzte Ansprache, die der mächtige Mann halten wird. Denn nach 24 Stunden und 16 Erdumkreisungen landet das Raumschiff Sonnenaufgang wohlbehalten auf dem Boden, auf dem für Chruschtschow die Sonne untergegangen ist. Sein Sturz ist das vielleicht wichtigste Ereignis des Jahres 1964. Und wie er aufgenommen wird, schildert Erwin Behrens in seinem ersten Bericht aus Moskau.
Das ist ein Ereignis, dessen Konsequenzen für die ganze Welt heute noch nicht übersehen werden können. Denn nicht nur die Sowjetunion ist vom Sturz Chruschtschows betroffen. Was sich zwischen Donnerstagmittag und Donnerstagabend hier in Moskau abspielte, wird sich auf das gesamte künftige Weltgeschehen auswirken. auch auf die Deutschlandfrage, auch auf Krieg und Frieden. Und die neuen Leute in Moskau? Chef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ist Leonid Brezhnev, 60 Jahre alt. Ministerpräsident wurde Alexei Kosygin, seit 1960 erster Stellvertreter Khrushchevs auf dem Posten des Regierungschefs. Wie lange werden sie sich halten? Und wer kommt danach?
Wir müssen unseren Friedenskurs beibehalten und wir werden uns von dieser Mission nicht abschrecken lassen, ist Präsident Johnsons erste Antwort auf das jähe Ende der Ära Khrushchev. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Utant, fordert eine von Khrushchev selbst abgegebene Erklärung, was dem Wollen vieler Führer der kommunistischen Parteien in aller Welt entspricht.
I think it would be helpful and even desirable if Mr. Khrushchev were able or inclined to make a public statement on the circumstances leading to his exit.
Indes begrüßt Leonid Brezhnev die heimgekehrten Kosmonauten so, als hätte sich nichts ereignet, als hätte es Khrushchev nie gegeben.
Трудящиеся Советского Союза совершили новый выдающийся научный, инженерный и человеческий подвиг.
Im politischen Teil seiner Rede zerstreut er die Bedenken, es könne eine Rückkehr zum Stalinismus geben. Er bekennt sich zur friedlichen Koexistenz und damit zum Kurs des 20. Parteitags. Wenn jemand über den Titanensturz triumphiert, ist es der Chinese Mao Zedong. Er, der Khrushchev hasste wie keinen auf dieser Welt, zündet die erste Atombombe, was bedeutet, dass China in absehbarer Zeit die Geschicke dieser Welt mitbestimmen wird. In England geht eine andere Ära zu Ende. Nach spektakulärem Wahlkampf gewinnt die Labour Party den knappsten Wahlsieg in der britischen Geschichte. Der neue Mann, der England führt, heißt Harold Wilson. Mit Beginn der neuen Parlamentssession verkündet Königin Elisabeth dem Oberhaus:
My government will initiate early action to re-establish the necessary public ownership and control of the iron and steel industry.
Meine Regierung, so sagt die Königin, wird bald Maßnahmen ergreifen, um die Eisen- und Stahlindustrie wieder in öffentliche Kontrolle zurückzuführen. Wenig später beschließt die neue Regierung, die Todesstrafe, deren Einführung Konrad Adenauer in diesem Jahr für die Bundesrepublik empfohlen hat, abzuschaffen.
Hello, Lyndon. Well, hello, Lyndon. It's just great to have you there.
Und einen Tag nach der britischen Parlamentseröffnung fällt in Washington die Entscheidung, Lyndon B. Johnson bereitet seinem Gegner Barry Goldwater eine sensationelle Wahlniederlage. Mit Johnson hat der Geist Kennedys über die Forderung nach einer Politik am Rande des Krieges gesiegt, also die Vernunft. In einer ersten Äußerung sagt der Präsident: Das ist mehr als ein Sieg einer Partei oder eines Mannes. Es ist die Zustimmung zu den Grundsätzen John F. Kennedys, und er fährt fort.
It is a mandate for unity, for a government that serves no special interest. No business government, no labor government, no farm government, no one faction, no one group, but a government that is the servant of all the people.
Aus Moskau, wo man gerade den Jahrestag der Oktoberrevolution feiert, kommt Zustimmung.
Eben erst haben die Wahlen in den USA überzeugend vor Augen geführt, dass auch für die Mehrheit des amerikanischen Volkes die Interessen des Friedens teuer sind, dass es den Kalten Krieg überhat. Leonid Brezhnev betonte, dass ein Weltkrieg unter den heutigen Verhältnissen nichts Unvermeidliches ist. Der Friede auf Erden kann gesichert werden.
Chu Enlai, der teilnimmt an diesen Feierlichkeiten, aber nimmt nicht mehr mit nach Hause als die alten Gegensätze, freilich in freundlicherem Ton vorgetragen. So warnt denn Peking am Jahresende vor einem Khrushchevismus ohne Khrushchev. Hier bei uns aber findet am Ende des Monats November der SPD-Parteitag in Karlsruhe, der die Politik der sanften Opposition bestätigt und der Parteitag der Zuversicht genannt wird, viel Beachtung.
Stimmt, dies ist ein Parteitag der Zuversicht und der Entschlossenheit. Der Zuversicht des Sieges und der Entschlossenheit, für den Sieg zu kämpfen. Aber wir müssen eine Menge tun. Das realistische Ziel ist, stärkste Partei auch im Bundestag zu werden. Wir zittern nicht vor der Verantwortung, wir wollen sie. Wir wollen nicht bloß mitregieren, wir wollen regieren.
Und Brandt sagt weiter:
Der kommende Wahlkampf dreht sich natürlich im Grunde nicht und im Kern nicht um den gegenwärtigen CSU-Vorsitzenden. Aber nach dem, was war, ist für ihn in einem von mir geführten Bundeskabinett kein Platz. Ein Zusammengehen mit Herrn Strauß steht also nicht zur Debatte.
Fritz Erler aber sagt zur Regierungskoalition:
In dieser gelähmten Koalition wirft jeder Teilnehmer dem anderen die Verantwortung für die Erfolglosigkeit vor. Die Regierungsmehrheit wird nur durch die Angst vor der Sozialdemokratie zusammengehalten. Diese Angst ist umgekehrt proportional zur Entwicklung in der Bevölkerung. Je weniger die Wählerschaft auf künstlich geschürte Angstpsychosen gegen die Sozialdemokratie hereinfällt, je mehr Vertrauen sie zur Politik der Sozialdemokratie gewinnt, desto größer wird die Furcht der heute Regierenden, ihre Position aufgeben zu müssen.
Nicht ohne Grund sind solche scharfen Worte so gelassen ausgesprochen worden. Denn wenige Tage vor dem Parteitag, zu dessen Abschluss Willy Brandt sein 11-köpfiges Kabinett vorstellt, mit dem zu regieren erhofft, wenige Tage zuvor war es innerhalb der Regierungspartei zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Zeitungsinterviews führender CDU-Politiker hatten erneut den Streit um die Außenpolitik Erhards, sprich Schröders, offenkundig werden lassen. Schließlich spitzt sich die Lage innerhalb der EWG so zu, dass es scheint, sie werde scheitern. Frankreich ist nicht bereit, die Positionen des europäischen Agrarmarktes zu ändern, nur weil sich Bonn der Verantwortung entziehen will. Das sagt Couve de Murville vor der französischen Nationalversammlung.
Si la communauté ne peut en faire état, la faute n'est pas imputable à la France. Avant de conclure, il conviendra donc d'attendre. Car nous ne sommes pas disposés à modifier les positions adoptées en commun pour la seule raison que le gouvernement allemand hésite à prendre ses responsabilités.
So droht Europa in zwölfter Stunde am Getreidepreis zu scheitern. Erst Mitte Dezember, knapp vor Ablauf eines französischen Ultimatums, dass die Bundesregierung zur Senkung ihres Getreidepreises zwingen sollte, lenkt sie ein. Am Ende einer erschöpfenden Beratung in Brüssel kann der erschöpfte Wirtschaftsminister Schmücker wieder zuversichtlich aus den Augen schauen.
Wir haben 40 Stunden beraten. 40 Stunden in zwei Sitzungen, die nur von einem verkürzten Sonntag unterbrochen worden sind. Und dann stand der gemeinsame europäische Getreidepreis. Und ich darf wohl sagen, dass damit die Sache Europas ein kräftiges Stück vorangekommen ist. Ein so kräftiges Stück, dass ich behaupten möchte, die Einigung, die wirtschaftliche Einigung Europas steht nunmehr unwiderruflich fest.
Ende gut, alles gut, sagt Ludwig Erhard am Ende eines für ihn so enttäuschenden Jahres, das ihm diesen außenpolitischen Erfolg als einzigen beschert hat. Mit dem Ende dieses Jahres 1964 haben wir Abschied zu nehmen von Jawaharlal Nehru, Julius Raab, König Paul VI. Von Griechenland, Douglas MacArthur, Palmiro Togliatti, Maurice Torres, Thomas Wimmer, Heinrich Deist, Herbert Hoover und Heinrich von Brentano. Von Sir Ivan Kirkpatrick, Joel Brandt, Friedrich Sieburg, Arnold Bergstresser, Ernst Kretschmer, Leto Vorbeck, Richard Scheibe und Alexander Archipenko. Von Werner Bergengrün, Paul Eiper, Ernst Ginsberg, Peter Lorre, Kurt Hirschfeld, Lothar Müthel, Kenneth Spencer, Hans Moser und Barbie Henneberger. Wir haben Abschied zu nehmen von manch vertrauter Vorstellung und liebgewordener Illusion und uns zu erinnern an die Worte des Außenministers Schröder, die er zu Beginn dieses Jahres gesagt hat. Es werden manch welke Blätter fallen und der Sturm wird in der nächsten Zeit mit Macht durch das deutsche Haus fegen.